I Got Into Fintech, der neue Podcast von Payment and Banking. Wir sprechen über Karrierewege in die Branche und wollen junge Menschen dafür begeistern, sich mit der Fintech-Szene auseinanderzusetzen. Wir laden uns führende Köpfe der Branche ein und sprechen mit ihnen über Karrierewege. Ich freue mich sehr, dass ich eine tolle Frau gewinnen konnte. Katharina Lüth, sie ist Chief Client Officer und Manager Director bei Raisin. Katharina, herzlich willkommen und danke, dass du mitmachst und uns ein bisschen erzählst darüber, wie deine Reise in die Branche begann und wo du heute stehst. Hallo.
Hallo Christina, danke, dass ich hier sein darf.
So, deinen Namen und deine Position bei Raisin habe ich bereits gesagt. Dennoch möchte ich dich bitten, dich in ganz kurzen Sätzen noch einmal vorzustellen.
Ja, gerne. Ja, wie du sagtest, Katharina Lüth, bin seit jetzt 8 Jahren bei Raisin, also fast ganz von Anfang an, und kümmere mich aktuell als Chief Client Officer und Managing Director um die Bereiche Kundenservice und Operations, also ich sag mal alles, was so im Hintergrund passiert, damit die Plattform funktioniert. Kümmere mich um unser B2C-Geschäft, das sind de facto unsere Plattform, also unsere Weltspar-Website, Zinspilot-Website und im Ausland die Raisin-Websites, wo wir als Weltsparen oder Raisin direkt an den Kunden herantreten. Und als letztes kümmere ich mich noch um unsere PR- und Kommunikationsaktivitäten.
Kannst du noch mal zwei Sätze zu Raisin sagen? Was genau macht ihr?
Ja, sehr gerne. Raisin ist eine Spar- und Investmentplattform. Was machen wir? Wir ermöglichen es Verbraucherinnen und Verbrauchern, insbesondere Zugriff auf attraktive Sparprodukte im ganzen europäischen In- und Ausland zu attraktiven Zinskonditionen zu bekommen. Das heißt, über eine einzige Plattform und ein einziges Weltsparkonto bekommen unsere Kundinnen und Kunden Zugriff auf Hunderte von Angeboten an Festgeldern und Tagesgeldern und bekommen so Zugang zu sehr attraktiven Zinsen. Zusätzlich haben wir auch Investmentprodukte. Das ist insbesondere unser Raisin Invest Produkt. Das ist ein ETF Robo Advisor, also ein sehr breit diversifiziertes ETF Produkt. ETFs sind passive Investmentfonds und haben zusätzlich auch noch Vorsorgeprodukte, also eine Rürup-Rente und seit neuestem auch Private-Equity-Produkte im Angebot. Das Ganze bieten wir insbesondere in Deutschland an, sind aber auch im EU-Ausland, in England und in den USA aktiv.
Also tatsächlich Raisin global aufgestellt und hierzulande eben unter der Marke Weltsparen bekannt, ne? Du hast, um jetzt mal zu deinen Anfängen zu kommen, du bist jetzt schon recht lange in der Branche, hast natürlich aber auch irgendwann mal angefangen. Und ich habe gelesen, du hast internationale BWL studiert. Stimmt das?
Ja, genau, das stimmt. Ich habe internationale BWL studiert, an der ESB Reutlingen. Das ist tatsächlich auch ein Studiengang, der darauf ausgelegt ist, dass man 2 Jahre im Inland und 2 Jahre im Ausland studiert. Das Inland war in Reutlingen und Ausland war bei mir in Mexiko und den USA dann 2 Jahre.
Dazu werden wir später sicherlich nochmal kommen. Ich würde dich bitten, einmal kurz zu beschreiben, was man bei internationale BWL eigentlich genau macht und was man dort lernt.
Ja, was lernt man da? Also vielleicht fangen wir mit dem internationalen Teil an, der ist etwas schneller und einfacher erklärt. Da ging es tatsächlich darum, dass eben zum einen man nicht nur sich in Deutschland befindet, sondern eben auch im Ausland, damit man lernt, wie Geschäftsführung im Ausland funktioniert. Der zweite Teil, der das Ganze international machte, war das Thema Sprachen. Also man hat, ich sag mal, in klassischer Unilogik sozusagen im Nebenfach noch Wirtschaftsenglisch und noch meistens mindestens 1 oder 2 andere Sprachen gehabt. In meinem Fall war das primär Französisch. Und lernt so quasi, wie internationale Unternehmensführung läuft. Das andere, der klassische BWL-Teil, Betriebswirtschaftslehre, ich sag mal in 2 Sätzen erklärt, bedeutet, wie funktioniert ein Unternehmen, wie führt man ein Unternehmen und wie funktionieren auch so ein bisschen die einzelnen Funktionen im Unternehmen. Das geht von Marketing, also wie vermarkte ich mein Produkt, über Logistik, wenn es denn physische Produkte sind, hin zu ganz klassisch auch mal ein paar Kursen Buchhaltung oder Arbeitsrecht, sodass man hinterher hoffentlich ein relativ breites Verständnis davon hat, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch an einer Fachhochschule, also University of Applied Science, studiert. Das heißt, da war integraler Bestandteil zwei Pflichtpraktika, sodass man eben nicht nur in der grauen Theorie lernt, wie das Ganze funktioniert, sondern auch 2x6 Monate jeweils in Unternehmen reinschnuppert, um zu verstehen, wie das Ganze denn im echten Leben aussieht.
Jetzt sagtest du ja, du hast in Reutlingen studiert. Was ist sozusagen auch der Vorteil, in einer kleineren Unistadt zu studieren und nicht an eine der führenden Wirtschaftsunis zu gehen? Gab es dafür bei dir vor allen Dingen auch eine ganz bewusste Entscheidung?
Also die Entscheidung war bei mir weniger für Reutlingen, sondern sehr stark für diesen Studiengang. Also das war zumindest, also ESB, European School of Business, zum damaligen Zeitpunkt eigentlich fast die einzige Universität, die einen auch für 2 Jahre in die USA schickt, ohne dass man jetzt amerikanische Studiengebühren zahlen muss. Das ist ja doch, wenn man die zahlen muss, doch eine Ansage. Und mir gefiel eben auch dieses duale Studium im Sinne von 2 Jahre in Deutschland, 2 Jahre im Ausland sehr, sehr gut. Und das gab es zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt schon eine Weile her, nur an vielleicht 2 oder 3 Universitäten. Das war in dieser, sag ich mal, strukturierten Form an klassischen großen Unis eher nicht vorgesehen. Da gibt es dann eher das, ich sag mal, so Erasmus-Austauschsemester. Der Vorteil von Studium, das ich gewählt habe, war wirklich, dass sogar Lehrpläne aufeinander abgestimmt sind, weil das ein ganzes Netzwerk ist an Universitäten. Das heißt, hinterher hat man auch keinerlei Diskussionen, wird das eine hier anerkannt oder dort anerkannt, und hat tatsächlich auch einen Abschluss bekommen mit 2 Diploma. Also 1 von Reutlingen und 1 in meinem Falle von der Northeastern University in Boston.
Als du studiertest, du hast es gerade gesagt, es ist schon eine Weile her, gab es ja das Wort Fintech noch überhaupt nicht. Wann hast du denn das erste Mal wahrgenommen und was hast du dir darunter vorgestellt, was ein Fintech wohl sein könnte?
Ja, also ich glaube, wahrgenommen ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, vor 10 Jahren vielleicht. Wenn ich so an die Jahre davor denke, dann gab es zwar schon so die ersten Firmen, wo man gemerkt hat, okay, hier passiert etwas Neues in der Finanzindustrie. Ich sag mal, die erste Welle waren sicherlich die Direktbanken. Die sind ja heutzutage schon eher fast oldschool, sage ich mal. Aber als das Thema Online-Banking losging und es dann erste Banken gab, die sagten, wir haben überhaupt keine Filialen mehr. Und dann ganz klar sicherlich auch Payment Provider, also sowas wie PayPal. Als das aufkam, das habe ich damals wahrscheinlich noch nicht unter dem Begriff Fintech wahrgenommen, aber das waren so die ersten Momente, wo man merkte, okay, es passiert etwas. Und dadurch, dass ich ja auch tatsächlich seit Studienzeiten in der Finanzbranche gearbeitet habe, hat man auch einfach nach der Finanzkrise gemerkt, es geht eigentlich so nicht weiter, wie es jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte gelaufen sind. Es muss etwas passieren.
Ist denn, also was aus dem, was du damals im Studium gelernt hast, brauchst du heute für deinen Beruf?
Ist immer schwer zu sagen. Das ist wie mit der Schule. So was braucht man noch von seinem Mathe? Ich würde sagen, es hat mir sehr vieles schon geholfen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich tatsächlich auch Schwerpunkt Finance hatte in meinen letzten 1,5 Jahren oder meinem letzten Jahr an der Uni und dann eben ins Banking gegangen bin. Das heißt, da gab es schon viele auch, ich sag mal, theoretische Grundlagen, die am Ende geholfen haben, einfach zu verstehen, wie funktionieren Kapitalmärkte, wie funktionieren Zinsen, also oder auch volkswirtschaftliche Zusammenhänge, was, glaube ich, momentan hochaktuell ist. Wie hängen Zinsen und Inflation miteinander zusammen und die Menge an Geld, die man druckt, also all diese Zusammenhänge zu verstehen, ist, glaube ich, extrem wichtig, ohne dass ich jetzt sagen würde, mein täglicher Job besteht daraus, aber so diese Zusammenhänge zu lernen, ist wahnsinnig hilfreich. Ich glaube auch, dass so aus dem klassischen BWL-Studium das Verständnis grob für die Unternehmensfunktionen extrem hilfreich war. Um vielleicht zu sagen, was sind die Sachen, die ich überhaupt nicht gelernt habe im Studium, weil es zu lange her ist, die heute wichtig sind. Digitales Marketing gab es damals noch nicht als Begriff oder überhaupt. Also mit sowas hat man sich noch gar nicht auseinandergesetzt. Und auch wenn ich drüber nachdenke, was ich zu den Themen Digital und IT an der Uni gelernt habe, das ist halt alles schon 15 Jahre her und von dem her hat das nichts mehr mit der heutigen Realität zu tun.
Du hattest das jetzt beschrieben, es ist ein duales Studium gewesen. Du bist dann nach Mexiko gegangen. War das eine bewusste Entscheidung für Mexiko, weil sozusagen das gerade irgendwie damals so branchenbildend war, oder warum gerade Mexiko? Und vor allen Dingen würde mich dann auch interessieren, was hast du aus Mexiko mitgenommen für deine Karriere, wie du sie heute oder wie du sie heute lebst?
Ja, also ich glaube, das hatte damals tatsächlich, das war auch vor einem Zeitpunkt, bevor ich überhaupt wusste, dass mich Banking interessiert. Also so dieses Interesse für Banking und Finanzwesen kam tatsächlich erst im zweiten Praktikum, das war nach Mexiko. Es gab de facto damals die Möglichkeit, entweder an einen anderen Ort der USA zu gehen oder nach Frankreich oder Mexiko. Und da war für mich tatsächlich die Entscheidung, dass ich gesagt habe, naja, Frankreich ist nicht so weit weg, ne? Wenn ich irgendwann mal nach Frankreich möchte, ist relativ einfach. In die USA geht sowieso schon. Und Mexiko war für mich so ein Land, von dem ich gesagt habe, das ist nichts, wo man einfach so in den nächsten 10, 15 Jahren mal für ein Jahr hinzieht und das mal sieht, ne? In Urlaub hinfliegen vielleicht. Aber das war für mich eine wahnsinnig tolle Chance, ein Land kennenzulernen, auch etwas besser kennenzulernen, weil ich ein halbes Jahr da war, was ich sonst so nicht kennengelernt hatte und nicht in der Tiefe. Und deswegen habe ich mich damals eher aus dem Bauch heraus dafür entschieden, habe es nie bereut. Ich liebe Mexiko, versuche nach wie vor auch in halbwegs regelmäßigen Abständen noch hinzufliegen. Das hat jetzt die letzten 3 Jahre nicht geklappt, aber davor schon recht regelmäßig. Was habe ich mitgenommen? Zum einen Spanisch. Also ich habe tatsächlich durch das halbe Jahr dort halbwegs fließend Spanisch sprechen gelernt. Das andere ist eine große Liebe für Land, Leute und Essen in Mexiko. Und sicherlich auch nochmal, was das Thema interkulturell angeht, so ein besseres Verständnis. Eben Mexiko ist nochmal so ein ganz anderer Kulturraum, funktioniert noch mal ganz anders, und das ist, glaube ich, immer spannend und bereichernd, wenn man viele Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven bekommt.
Über deinen USA-Aufenthalt werden wir gleich sprechen, aber ein wichtiger Punkt ist ja, du sagst, du hast Spanisch gelernt. Brauchst du Spanisch, um heute in deiner Position, oder würdest du auch darüber hinaus Spanisch zu sprechen, um in der Finanzwelt den Dialog auch mit Nicht-Englischsprachigen zu suchen? Also ist das eine Sprache, die man künftig brauchen wird, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die Spanisch sprechen auf dieser Welt? Ist es von Vorteil?
Es hilft. Also ich sag mal so, bevor ich Chief Client Officer war, war ich tatsächlich bei Raisin für unsere Internationalisierung verantwortlich, inklusive dem spanischen Markt. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man eine spanische Website aufbaut und mit möglichen spanischen Partnern spricht. Hilft es extrem, wenn man Spanisch kann. Jetzt ist mein Spanisch sicherlich nicht so gut, dass ich jetzt die Rechtschreibfehler auf der spanischen Website finden könnte. Da haben wir ein Team, das sich darum kümmert, das auch zum Großteil aus Spanien kommt. Aber es hilft natürlich, wenn ich zum einen verstehe, was auf der Website steht. Und das andere, was ich gefunden habe, also in Spanien, die Leute, die im Finanzwesen arbeiten, sprechen zu großen Teilen Englisch. Also es würde auch auf Englisch gehen. Aber zum einen freuen sie sich sehr, wenn jemand Spanisch spricht. Es macht ihnen teilweise die Kommunikation und Interaktion einfacher, gerade wenn es um technischere Themen geht. Und es stellt auch, wie ich finde, oft einfach auf zwischenmenschlicher Ebene sofort eine Verbindung her. Man muss dazu sagen, mein spanischer Akzent ist eben ein mexikanischer Akzent. Das merkt man auch, nachdem ich 3 Sätze rede. Und dann gibt's auch sofort so einen Anknüpfungspunkt, worüber man reden kann. Und das macht dann auch extrem viel Spaß, so auf der Beziehungsebene miteinander in Kontakt zu treten.
Aber so wie ich das raushöre, würdest du nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, sozusagen Spanisch zu sprechen, dann doch lieber Englisch, weil das dann doch tatsächlich eben auch in spanischsprachigen Ländern Sprache Nummer 1 ist. Im Internet, also im
Ja, auf jeden Fall. Also ich.
Ja.
Ja, also ohne Englisch, das würde ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, ohne Englisch geht es eigentlich fast nicht heutzutage. Also das sehe ich eigentlich fast als Grundvoraussetzung, Englisch zu können.
Ja. Genau, du bist dann ja direkt nach Mexiko in die USA. Habe ich das sozusagen deinem Lebenslauf richtig entnommen oder verhält sich das anders?
Ja, genau. Also das war im Prinzip, also ich sag mal, der Klassiker dazwischen, so kurze Semesterferien, aber im Prinzip ging es, genau, ich glaube, für Weihnachten nach Hause noch kurz das Visum abstempeln lassen und dann ging es nach Weihnachten direkt weiter in die USA.
Und was hast du dort gemacht?
Da habe ich im Prinzip dann 2 Semester ganz klassisch studiert und 1 Semester nochmal Praktikum gemacht. Was zusätzlich noch Teil des Ganzen war, war tatsächlich dann auch die Bachelorarbeit noch fertig zu schreiben, beziehungsweise Diplomarbeit damals noch.
Hattest du dich damals, weil du sagtest, du hast die letzten Jahre dich dann auf das Thema Finance spezialisiert, auch in den USA schon deine Fühler in die Richtung ausgestreckt gehabt?
Ja, genau. Also das war tatsächlich Teil des Studiums in den USA, dass man sich für eine von 4 Vertiefungsrichtungen entscheiden musste. Und für mich war so ein bisschen auch nach dem Ausschlussprinzip bin ich dann bei Finance gelandet. Gar nicht, weil ich so ein konkretes Verständnis von Finance hatte, aber mehr, weil ich auf die anderen Sachen nicht ganz so Lust hatte und habe dann eben tatsächlich auch im Banking mein Praktikum gemacht in New York und quasi fast direkt an der Wall Street. Das war sicherlich auch eine sehr prägende und spannende Zeit und genau, habe da eigentlich so den Grundpfeiler gelegt dafür, dass es in Richtung Banking und oder Fintech geht später.
Was umfassten deine Aufgaben während des Praktikums?
Ja, also vielleicht kurz erzählt, was habe ich im Praktikum gemacht? Das war relativ spezifisch. Das war Sales Trading, also im Prinzip Vermarktung an Kunden von Zinsderivaten, Zinsswaps. Das ist was, das dürfte in der heutigen Zeit tatsächlich wieder spannend sein. Da geht es darum, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Kredit habe, der an den variablen Referenzzinssatz geknüpft ist, und ich aber sage, ich möchte aber eigentlich wissen, welchen Zins ich über die nächsten 5 Jahre zahlen muss. Ich möchte nicht diese Unsicherheit, Zinsen gehen rauf und runter und plötzlich muss ich doppelt so viel für meinen Kredit bezahlen. Dann kann man so in einen Zinsswap gehen, wo man quasi entweder einen variablen Zins in einen festen umwandelt oder einen festen in einen variablen. Und die Bank nimmt darauf, das nennt man einen Spread, also einen gewissen Profit. Und da war ich im Prinzip in einem Team, das diese Produkte verkauft hat. Das heißt, was habe ich da konkret gemacht? Zum einen Pitch-Unterlagen erstellt, also klassische, sage ich mal, Marketing-Präsentationen, damals viel noch auf buntes Papier ausgedruckt und gebunden, wo zum Beispiel dann dargestellt wurde, wie sieht das aktuelle Marktumfeld aus, was glauben wir, wie sich die Zinsen entwickeln werden, dann eben mit entsprechenden Produktangeboten für die jeweiligen Kunden. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, so Research-Dokumente erstellt, wo so, das ging wöchentlich an bestehende und potenzielle Kunden, wo man eben auch wieder sagte, so sehen die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt aus, das ist passiert. Durfte teilweise, wenn solche Produkte verkauft wurden, teilweise tatsächlich auch das eigentliche Pricing machen. Hatte da ein paar sehr tolle Mentoren, die dann auch wirklich gesagt haben, okay, jetzt geh und mach. Das waren sicherlich dann nicht die großen Kunden, aber so bei kleineren Kunden durfte ich das auch machen. Gehörte aber auch dazu, einmal am Tag den Kaffee zu holen fürs Team. Ja, also das war auch Teil der Sache. Was ich extrem schön fand, dadurch, dass es ein relativ langes Praktikum war von 6 Monaten, hat sich das auch für das Team, in dem ich war, sehr gelohnt zu investieren. Also die haben viel Zeit investiert, mir Sachen zu erklären, mir Sachen beizubringen, weil sie eben wussten, okay, ich bin relativ lange da und kann dann entsprechend die Sachen auch über längere Zeit anwenden. Das ist manchmal so ein bisschen der Nachteil, wenn Praktika sehr kurz sind, wenn man nur für 4, 5 Wochen da ist, bis man verstanden hat, wie sowas funktioniert, ist dann meistens die Zeit schon wieder rum.
Was würdest du rückblickend sagen, was waren die größten Learnings aus dieser Zeit?
Ja, zum einen, also ich glaube, ich habe 2 Sachen mitgenommen, sind vielleicht etwas abstrakter. Das eine tatsächlich ein sehr gutes Verständnis für diesen Zusammenhang von Zinsen. Wie funktioniert die Yield Curve auf Englisch? Also wie funktioniert die Zinskurve? Das heißt, der Zusammenhang zwischen Zinsen, kurzer Laufzeit, langer Laufzeit. Wie funktioniert das auf den Märkten? Das ist tatsächlich etwas, was mir auch heute bei Raisin noch hilft. Das andere, was ich extrem positiv wahrgenommen habe damals, also auch das war 2005, glaube ich, also schon relativ lange her. Die Arbeitskultur in dem Team, in dem ich war, war vollkommen merit-based. Das heißt, es war komplett egal, was Hierarchie anging, sondern es ging nur um Expertise. Das heißt, es waren zum Teil Trainees auf dem gleichen Team, die eigentlich im Studium schon im Masterstudium fast fertig waren. Die waren nur kurze Zeit da und dann hieß es, Katharina, du darfst sie zum Kopieren schicken, weil du weißt schon besser, wie das funktioniert. Und was ich damals auch ganz toll fand, Thema Rollenvorbilder, was lange gedauert hat, bis ich das in Deutschland ähnlich gesehen habe, es waren auf dem Team tatsächlich auch ein, zwei Frauen in sehr senioriger Position, was einfach sehr schön war für mich zu sehen, dass das eben auch geht.
Aber du sagst sozusagen, diese Erfahrung heute, also die Erfahrung, die du damals in den USA gemacht hast, die hilft dir auch sehr auch im Verständnis in der interkulturellen Zusammenarbeit.
Das sicherlich auch. Also tatsächlich ist natürlich, also jedes Land ist anders, das lerne ich immer wieder. Also man denkt ja auch manchmal angelsächsisch, also England und USA müssten irgendwie ähnlich sein, sind eigentlich grundverschiedene Arbeitsweisen. Das ist sicherlich auch etwas, was man lernt, dass unterschiedliche Kommunikationsstile, unterschiedliche Arten oder Direktheit sicherlich auch sehr unterschiedlich gelebt wird in unterschiedlichen Arbeitskulturen. Das hat sicherlich auch sehr geholfen, ja.
Jetzt bin ich mir unsicher, du hast dann ein Event in Barcelona organisiert für eine Universität, für die Business School. Was hast du da gemacht? Vor allen Dingen, warum?
Genau, in der Tat. Also vielleicht kurz in zwei Sätzen, was kam danach? Ich bin nach dem Undergrad-Studium, also nach dem heutigen Bachelor-Studium, damals noch Diplom-Studium, für 2 Jahre zu McKinsey gegangen in die Unternehmensberatung und Teil der Arbeit in der Unternehmensberatung war immer, dass schon klar war, man arbeitet 2 Jahre und dann hat man noch mal Zeit, entweder eine Doktorarbeit oder ein MBA zu machen. Ich habe mich damals persönlich für den MBA entschieden, weil ich beim Diplomarbeitsschreiben gemerkt habe, dass es jetzt nicht unbedingt etwas war für mich, wo ich riesigen Spaß dran hätte, jetzt noch mal etwas zu schreiben, was 5-mal so lang ist und das über 2 Jahre. Und habe mich dann für ein MBA entschieden und eben in der Tat für ein MBA in Barcelona. Da ist so ein bisschen die Kurve zurück zu auch Mexiko, dass ich gesagt hatte, ich möchte mein Spanisch noch mal verfestigen, was Business-Spanisch angeht. Wollte auch unbedingt mal in Barcelona leben. Fantastische Stadt, kann ich nur empfehlen. Und habe dann im Rahmen dieses MBA tatsächlich mich entschieden, eine Konferenz zum Thema Social Business zu organisieren. Es gab diese Konferenz schon, also die war, ich glaube, im 7. Jahr zu dem Zeitpunkt und war eben immer komplett von den MBA-Studenten organisiert. Und ich hatte so ein bisschen den Luxus im MBA, dass ich eben wusste, mein Job hinterher steht schon fest, weil eben so wie es aufgesetzt war, der MBA in Teilen durch McKinsey finanziell unterstützt wurde und dadurch ich aber auch von vornherein zusagen musste, dass ich noch mal für eine gewisse Zeit zurückkomme. Das heißt, ich hatte ein bisschen mehr Zeit als der normale MBA-Student, der eben auch während dem MBA in der Regel viel Zeit auf Karrieremessen verbringt, damit zu überlegen, wo möchte ich denn jetzt als nächstes hin nach dem MBA. Denn der MBA, also Master of Business Administration, ist so ein klassisches Studium, in dem man auch noch mal die Weichen wechseln kann zu dem, was man vorher gemacht hat. Genau, und dann hatte ich eben für mich überlegt, was kann ich eigentlich machen, was mir Spaß machen würde und wo ich eben auch was lernen würde und bin dann eben dazu gekommen, diese Konferenz als Chair zu übernehmen im zweiten MBA-Jahr.
Was hat dir dieses Engagement in der Rückschau gebracht? Also Eventorganisation hat ja mit Fintech relativ wenig zu tun erstmal.
Ja und nein, also ich glaube, was habe ich gelernt? Also zum einen ist so eine Eventorganisation lehrt wahnsinnig viel zum Thema Projektmanagement. Also da gibt es ja von, man muss das Programm etablieren, man muss Speaker einladen, am Ende braucht man Catering, man muss Leute da haben, die an der Garderobe stehen. Das habe ich natürlich alles bei weitem nicht alleine gemacht. Da gab es ein ganz, ganz tolles Team, auch mit jeweiligen, sage ich mal, Teamleads für die unterschiedlichen Themen. Aber das Ganze musste koordiniert werden, Sponsoren mussten eingesammelt werden. Das heißt, man lernt zum einen wahnsinnig viel zum Thema Projektmanagement, aus meiner Sicht auch wahnsinnig viel zum Thema Führung, was man sich schon bewusst machen muss, das waren ja alles Freiwillige, die in diesem Team gearbeitet haben. Das war in Teilen wirklich viel Arbeit auch neben dem Studium. Aber es war natürlich auch immer für alle klar, naja, das Studium ist am Ende der wichtigere Teil. Also wie sorgt man dafür, dass ein Team motiviert bleibt, sich engagiert, obwohl eben viel zu tun ist und im Studium eben auch nicht gerade Langeweile herrscht. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Also das war, wie gesagt, eine Konferenz zum Thema Social Business. Das heißt, wir hatten von Leuten aus der Bill und Melinda Gates Foundation bis hin zu, ich glaube, wir hatten jemanden aus IMF, dem International Monetary Fonds, da hin zu Leuten, die ganz klassisch in Banken und Co. arbeiten, aber eben mit einem gewissen Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen. Das waren zum Großteil einfach fantastische Persönlichkeiten, die man da kennengelernt hat. Und ich glaube, die Themen, die wir damals diskutiert haben, sind heute wahrscheinlich aktueller denn je. Also auch da sicherlich einiges mitgenommen.
Wenn du das so beschreibst, du hast sehr viel Zeit im Ausland verbracht. Ihr seid bei Raisin ja auch ein recht internationales Team und habt auch einen georgischen Gründer sozusagen.
Ja.
Wenn ihr heirat oder wenn du Mitarbeiter suchst, wie sehr achtest du auf Auslandserfahrung und warum, wenn du sagst, du achtest sehr darauf, warum ist dir das wichtig?
Es kommt darauf an, für welche Position ich suche. Also wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel für Länderteams, dann ist es meistens Grundvoraussetzung, dass man Muttersprachler oder vergleichbar ist. Das heißt, da ist dann eigentlich fast eher andersrum, dass die Leute aus dem jeweiligen Land kommen in der Regel und aber gerade ihre Auslandserfahrung sozusagen in Deutschland machen. Es ist mir in dem Sinne jetzt nicht zwingend wichtig, dass ich glaube, man kann anders nicht erfolgreich sein. Was ich aber schon eben sehe, ist, dass gerade in so einem Umfeld wie dem unseren, also in unserem Unternehmen sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob die Zahl ganz stimmt, aber die Deutschen sind eher in der Unterzahl. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man schon mal im Ausland war oder in einer anderen Form in so, ich sag mal, multikulturellem, internationalem Kontext Erfahrungen gesammelt hat. Das kann im Zweifel auch anders passieren als über einen Auslandsaufenthalt. Auslandsaufenthalte im Studium oder in der Schule kosten ja auch immer Geld. Das ist ja nicht immer für jeden finanziell möglich, muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt andere Arten und Weisen, wie man schon auch sehen kann, okay, hat jemand vielleicht auch in Deutschland studiert, aber ein Teil des Studiums war auf Englisch. Das heißt meistens auch, dass dann vielleicht die Kommilitonen nicht alle Deutsche waren, sondern vielleicht etwas internationaler. Das ist einfach etwas, wo man meistens merkt, werden sich die Leute vielleicht etwas einfacher tun in so einem Kontext mit Leuten, die eben doch aus verschiedensten Ländern kommen und eben dann unterschiedlich ticken. Es ist für mich aber in der Regel kein Ausschlussgrund als solcher, sondern es geht dann tatsächlich eher, hat jemand relevante Erfahrungen oder Erfahrungen, wo ich das Gefühl habe, da kann jemand was mitbringen. Was für uns schon zwingend notwendig ist, ist wie gesagt Englisch. Also unsere Firmensprache ist Englisch. Und das ist auch was ich auf jeden Fall immer teste. Und da tun sich natürlich erfahrungsgemäß die Leute leichter, die schon mal irgendwo außerhalb von, sage ich mal, rein Schulenglisch gelernt, das sprechen mussten. Das kann aber auf unterschiedlichste Arten und Weisen passieren. Auch viele andere deutsche Unternehmen haben inzwischen Englisch als
Wenn du
Firmensprache.
sagst, du testest das, wie testest du?
Ich führe tatsächlich einen Teil des Interviews auf Englisch.
Okay. Nochmal zu deinem Karriereweg zurück. Das hat sich gerade für mich so ein bisschen vermischt. Das heißt, du hast dein Studium beendet, bist dann zu McKinsey, eine ziemlich große Unternehmensberatung, auch global tätig und bist dann während dieser Zeit nach Barcelona. Richtig? Okay.
Genau.
Also McKinsey, das klingt ja für viele nach so einem logischen Schritt, machen ja sehr viele BWLer. Ist das auch ein logischer Schritt und warum?
Ja, ist logisch. Ich hatte tatsächlich damals aber sogar damit geliebäugelt, direkt ins Banking zu gehen. Also der Arbeitgeber aus meinem Praktikum hatte mir sehr gut gefallen und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich bei diesem Arbeitgeber bleibe und dann eine Zeit in New York und später Mexiko arbeite. Und objektiv gesehen von den Dingen, die ich wollte, wäre das vielleicht sogar die richtige Entscheidung gewesen. Also zu damaligen Zeitpunkt hätte man da definitiv sehr schnell mehr Geld verdient als in der Unternehmensberatung sogar. Und ich hätte da sicherlich auch schnell aufsteigen können. Habe aber am Ende gemerkt, ich fühlte mich nicht ganz wohl mit der Entscheidung und habe mich dann zwischen den zwei Alternativen für McKinsey entschieden. Warum ist McKinsey in gewissem Maße so ein bisschen die logische Entscheidung für den BWLer oder eine von vielen? Man lernt natürlich in der Unternehmensberatung in sehr kurzer Zeit sehr viel, weil man viele verschiedene Projekte macht bei unterschiedlichen Unternehmen. Es ist natürlich auch ein relativ arbeitsintensives Umfeld. Also es ist eben keine 40-Stunden-Woche, aber dadurch, dass man viel investiert, lernt man auch sehr, sehr viel die ersten Jahre. Und es gibt einem natürlich nochmal, und das ist, glaube ich, für viele, mir fällt es manchmal auch schwer, mich zu entscheiden, so angenehm, dass man natürlich nochmal in verschiedene Bereiche reinschnuppern kann. Also ich habe dann am Ende relativ schnell mich sogar auf das Thema Banking festgelegt, aber man kann eben durchaus hier und da auch Projekte dann in anderen Branchen machen oder sagen, ich gucke mir verschiedene Funktionen an, also von Org-Projekten, also Organisationsprojekten hin zu Marketing, hin zu mal eins im Operations-Bereich, um zu sehen, was ist eigentlich so der Bereich, die Industrie, die Funktion, die mir am meisten liegt.
Waren deine vorangegangenen Praktika, Auslandserfahrung, Studium ein wesentlicher Faktor dafür, dass du überhaupt bei McKinsey hättest, also du anfangen durftest? Oder gibt es auch andere Wege dorthin?
Also das war sicherlich ein Faktor. Also wie Recruiting zumindest damals funktionierte und ich glaube auch in gewissen Teilen heute noch, sehr gute Noten, also ein sehr gutes akademisches Zeugnis waren tatsächlich wichtig, um überhaupt eingeladen zu werden. Und man musste zusätzlich zu dem klassischen akademischen Zeugnis schon zeigen, dass man auch in anderer Form noch engagiert ist oder, ich sag mal, auf etwas breiteren Füßen steht, als ich habe nur mein Studium gemacht. Da ist Auslandsaufenthalt und Praktika, glaube ich, so ein bisschen das Klassische, was man da im Lebenslauf hat. Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel intensiv politisch oder sozial engagiert ist und da was auf die Beine gestellt hat oder in der Vereinswelt was auf die Beine gestellt hat, dass sowas natürlich auch mit angeguckt wird. Aber was schon damals zumindest wirklich stark angeguckt wurde, war eben, dass man akademisch sehr gut, aber dass eben noch zusätzlich noch etwas da ist.
Du hast gerade einen interessanten Punkt gesagt. Du hättest anfänglich mehr verdient, hast dich dann aber tatsächlich doch für das geringere Gehalt entschieden, obwohl man bei McKinsey auch nicht verhungern muss. Wie wichtig ist die Gehaltsentscheidung am Anfang einer Karriere?
Ich würde sagen, kommt drauf an. Und das hängt aus meiner Sicht so ein bisschen mit zwei Faktoren zusammen. Das eine, du sagtest es ja schon, McKinsey ist auch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Also das war jetzt damals nicht die Entscheidung zwischen ich mache einen Job auf Mindestlohn und ich mache einen sehr, sehr gut bezahlten Job, sondern das waren, ich sag mal, ähnliche Einstiegsgehälter, nur dass der eine Job mir Boni in, ich sag mal, ein Mehrfachen meines Gehaltes schnell gezahlt hätte und das auch nur wahrscheinlich für 2 Jahre, dann kam die Finanzkrise und alles hat sich geändert. Deswegen ist es immer sozusagen für mich aus einer, sag ich mal, etwas luxuriösen Position heraus zu beantworten. Ich glaube, es ist in dem Sinne wichtig, dass natürlich, wenn man mit einem relativ attraktiven Einstiegsgehalt anfängt, das setzt so ein bisschen einen Referenzpunkt. Ich habe aber auch in späteren Zeitpunkten, also zum Beispiel der Wechsel in das Thema Fintech hinein, hat tatsächlich auch eine Reduktion meines Fixgehaltes bedeutet damals. Für mich ist Geld auch kein primärer Motivator. Und ich glaube, das ist eben die andere Frage, wie wichtig ist einem das Geld als Statussymbol oder als Validierung dessen, was man tut? Und natürlich auch ein bisschen die Frage, wo wohnt man und was kann man sich davon leisten? Also ich hatte den Luxus, dass ich ab Einstieg ins Berufsleben immer so viel Geld hatte, dass ich mir darüber keine Sorgen machen musste. Und von dem her sind es dann 10% oder 20% mehr oder weniger nicht so wichtig. Das kann halt in einer anderen Branche ganz, ganz anders aussehen.
Na, ich hatte überlegt, ob es sozusagen Sinn macht, einfach mal auf 20.000 Euro oder 10.000 zu verzichten, weil man doch nochmal einen extra Schritt geht, um nochmal zusätzlich etwas zu lernen. Oder ob es dann nicht doch attraktiver ist, dann gleich zu dem hohen Einstiegsgehalt einzusteigen. Wie würdest du das bewerten?
Also ich persönlich, wie gesagt, für mich ist Geld nicht der primäre Motivator. Ich persönlich würde mich immer für das entscheiden, woran ich mehr Spaß habe oder wo ich glaube, mehr zu lernen, mich besser zu entwickeln, wo ich vielleicht auch mehr an die Firma oder die Vision dessen glaube, wo es hingeht. Das ist aber natürlich eine persönliche Entscheidung. Wenn ich sage, ich möchte möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, dann sollte ich das wahrscheinlich anders entscheiden.
Du warst 7 Jahre bei McKinsey. Welches Netzwerk hast du aus der Zeit mitgenommen? Und ist das nach wie vor belastbar?
Ja, würde ich schon sagen. Also das ist tatsächlich, wenn man sich jetzt anguckt, wo ich jetzt arbeite, bei Raisin sind ja auch einige meiner Kollegen in der Geschäftsführung, um nicht zu sagen alle, auch Ex-McKinsey. Und die kenne ich tatsächlich von daher. Und so bin ich auch in meinem Job im Fintech gelandet. Ich glaube, das ist schon ein sehr belastbares und gutes Netzwerk. Man arbeitet natürlich sehr intensiv miteinander zusammen, muss man sagen. Ne? So ein Projekt, auf dem man eben mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet, schweißt in gewissem Maße auch sehr zusammen. Und das hält dann auch über Jahre hinweg, auch wenn man sich nicht jeden Tag oder jede Woche sieht, wie das vielleicht manchmal mit klassischen Freundschaften oder Netzwerken ist. Von dem her ist das natürlich ein sehr spannendes Netzwerk, auch weil die Leute natürlich in unterschiedlichsten Positionen auch landen hinterher und definitiv auch belastbar.
Netzwerkpflege, wichtiger Stichpunkt. Solltest so rückblickend, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber sollte man Netzwerke strategisch anlegen?
Ich bin tatsächlich kein großer Freund davon, rein strategisch über Netzwerke nachzudenken. Und was meine ich damit? Wo ich mich immer extrem schwer tue und was Menschen, glaube ich, sehr schnell merken, auch ich selbst, wenn Menschen versuchen, sich mit jemandem zu vernetzen, weil sie glauben, diese Person wäre für sie nützlich und könnte ihnen etwas bringen. Das ist etwas, da reagiere ich persönlich relativ allergisch drauf. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, weil Netzwerken, so wie ich es verstehe, so nicht funktioniert. Was heißt für mich Netzwerken? Netzwerken heißt für mich, wenn ich spannende Leute kennenlerne, ein echtes Interesse an diesen Leuten zu zeigen, zu versuchen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Und vor allen Dingen ist Netzwerken für mich ein Geben und ein Nehmen. Da ist es, glaube ich, eben extrem wichtig, dieses Geben und Nehmen. Also wenn ich anfange, Leute zu versuchen, in mein Netzwerk zu packen, weil ich sage, ah, die können mir das geben, die können mir das geben, die können mir das geben, dann wird das nicht funktionieren. Sondern es ist eben durchaus wichtig, darüber nachzudenken, wie kann ich anderen Leuten unterstützen? Wie kann ich vielleicht zwei Leute in meinem Netzwerk zusammenbringen, die sich gegenseitig helfen können? Und dann kommen von relativ alleine auch gute Dinge zurück. Und wenn ich in mein Netzwerk investiere, ohne dass ich immer gleich schon dahinter schreibe, was möchte ich denn jetzt zurückbekommen und wie viel Gefallen habe ich denn jetzt getan, dann kommen auch gute Dinge zurück.
Aber dennoch, eine gewisse Netzwerkpflege ist in unserem oder in deinem Job unerlässlich, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also Netzwerkpflege, ich sage es auch immer gerne zu jungen Kollegen, das fängt für mich auch damit an, dass man zum Beispiel ein bisschen guckt, lerne ich Kollegen außerhalb von meiner direkten Abteilung kennen und gehe mit denen mal zum Mittagessen. Auch das ist am Ende Netzwerkpflege. Oder mal zu gucken, was machen denn meine alten Kommilitonen? Vielleicht treffe ich mal jemanden, wenn ich beruflich in Frankfurt bin, vielleicht treffe ich jemanden mal wieder und sei es nur auf einen kurzen Kaffee. Das gehört natürlich auf jeden Fall dazu, dass man so ein bisschen Netzwerkpflege betreibt und auch mit den Leuten in Kontakt bleibt, auf jeden Fall.
Interessanterweise, tatsächlich viele Raisin-Leute kommen ja von McKinsey und haben dich ja offensichtlich auch für das Thema Fintech begeistert. Und so wie ich es rausgehört habe, war es finanziell nicht der Megasprung, sondern natürlich erstmal, also so klang es ein bisschen nach Abstrichen und trotzdem hast du dich dafür entschieden. Warum findest du das Fintech-Umfeld auch jetzt gerade mit deinem Background so interessant?
Ja, also vielleicht sozusagen so ein bisschen zum Kontext. Bezahlung in Startups ist ja in der Regel geteilt in zwei Komponenten. Das eine ist das klassische Festgehalt. Das war definitiv weniger und durchaus um einiges weniger, als ich dann zum damaligen Zeitpunkt bei McKinsey verdient habe. Denn als ich bei Raisin eingestiegen bin, waren wir zwischen 20 und 25 Mitarbeiter, also noch relativ jung. Hatten gerade die Series A-Finanzierung, also so eine erste institutionelle Finanzierungsrunde hinter uns. Das ist jetzt kein Zeitpunkt, wo Ein Unternehmen sagt, ich zahle kompetitiv das gleiche Gehalt wie eine Unternehmensberatung und das tun wir auch heute noch nicht. Also wenn ich jetzt mein Festgehalt mit dem vergleiche, wo es jetzt wäre, wenn ich in der Beratung gewesen wäre, ist das immer noch, also inzwischen wahrscheinlich um ein Multiple geringer als das, was jetzt ein Partner vielleicht bei McKinsey verdienen würde. Andererseits bekommt man ja in einem Startup in der Regel dafür Anteile, also ESOP. Und da steht natürlich in der Regel die Hoffnung dahinter, dass dieses ESOP dann durchaus sich vervielfacht und einen relativ attraktiven monetären Wert hat nach ein paar Jahren. Das ist aber eben immer unsicher. Das sind natürlich auch selbst im aktuellen Umfeld, wo ich sagen würde, Raisin steht sehr, sehr gut da. Es sind Zahlen auf Papier, aber die Firma ist privat. Das heißt, es ist nicht etwas, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt heute dieses Papier einlösen. Deswegen ist das so ein bisschen Funny Money. Was ist attraktiv an Fintech und an Startup? Vielleicht fange ich mit Startup an und gehe dann auf Fintech. Was mich an Startup extrem gereizt hat, war die Möglichkeit, viele Sachen selbst zu treiben, selbst zu bewegen und sehr direkt zu sehen, was passiert eigentlich am Ende von dem, was ich tue. Die Beratung ist ja, zumindest damals, ändert sich so langsam auch etwas, aber ist ja vor allem Strategiepapiere und die Umsetzung geht dann eben oft durch den Klienten selbst in großen Teilen. Das heißt, man schreibt zwar eine große Strategie auf, aber was hinterher damit passiert, kann man nur in relativ geringem Maße selbst beeinflussen. In einem Großkonzern ist man oft so ein kleines Rädchen. Da ist es dann teilweise auch schwierig zu sehen, was passiert jetzt denn mit dem, was ich mache. Im Startup habe ich den riesengroßen Vorteil, ich mache Sachen und die funktionieren oder funktionieren nicht. Meistens funktionieren sie am Anfang nicht. Das muss man auch dazu sagen. Es braucht in der Regel viele Iterationen, aber ich bekomme sehr direkt dieses Feedback und sehe eben dann auch, okay, ich sag mal am Anfang, diesen Newsletter geschickt und da haben so und so viele Leute draufgeklickt und so viele Leute haben jetzt ein Tages- oder Festgeld und das bedeutet, das kann ich sogar umrechnen in Euro Umsatz am Ende. Das ist extrem spannend und macht Spaß. Das andere ist, dass es natürlich ein sehr agiles Umfeld ist, was mir persönlich sehr gefallen hat. Also es passieren viele Dinge, man kann viele Sachen ausprobieren, man kann sehr, sehr autonom arbeiten. Ist immer auch ein bisschen Typfrage, heißt natürlich auch viel Volatilität. Also wenn ich sage, ich bin jemand, der möchte wissen, wenn ich morgens zur Arbeit komme, will ich jetzt schon wissen, was ich den ganzen Tag mache und die ganze Woche und am besten auch nächste Woche. Das ist gerade in jungen Startups eher schwierig.
Und
Zweiter Teil, warum Fintech?
genau.
Oder gerne, warum Fintech? Ich hatte eben in der Beratung sehr lange für Banken gearbeitet und wie gesagt, das Thema Finanzen interessiert mich extrem und auch Leuten zu helfen, ihre Finanzen richtig aufzusetzen, in die Produkte zu investieren, die sie gut in den Ruhestand bringen, ist etwas, was ich trotz des, sage ich mal, etwas schlechten Rufs der Finanzbranche für einen sehr, sehr guten Grund halte, zu arbeiten, wirklich Leuten zu helfen, ihre Finanzen zu sichern. Habe aber eben auch immer wieder festgestellt, dass in der, ich sag mal, klassischen Finanzindustrie viele Interessenskonflikte inhärent sind und deswegen Produkte und Prozesse oft mühsam sind oder nicht so aufgesetzt, dass es zwingend immer im Interessen des Kunden gehandelt wird. Und das ist etwas, was mich am Fintech extrem gereizt hat, zu gucken, wie können wir das alles vereinfachen, wie können wir es transparenter machen. In unserem Falle, wie können wir Kunden wirklich Produkte verfügbar machen, die sie vorher nicht kriegen konnten. Also wir haben theoretisch einen EU-weiten Binnenmarkt, aber wenn ich als Kunde ein italienisches Sparprodukt eröffnen möchte, ist das in der Praxis vor Weltsparen und Raisin fast unmöglich gewesen. Und das hat mich extrem gereizt.
Würdest du sagen, auch Quereinsteiger haben Chancen in der Fintech-Branche?
Auf jeden Fall. Es gibt zwei Sachen, wie man, glaube ich, in Fintech landen kann oder zwei Bereiche. Das eine ist eben, dass man sagt, ich komme so klassisch aus dem Bank- oder Finanzenbereich oder BWL und habe da Expertise zu den Produkten und komme über diese Schiene rein. Die andere Schiene ist ganz klassisch über, ich sag mal, eher funktionale Expertise. Also sei es, ich kenne mich mit digitalem Marketing aus oder ich kenne mich mit Product Management aus oder ich bin IT-Entwickler, die nimmt sowieso jeder gerne mit Kusshand, wer gut programmieren kann. Oder auch ganz klassisch, ich sag mal, wenn ich mich für People and Culture-Themen interessiere oder Buchhaltung, da braucht es jetzt nicht zwingend jemand, der schon eine Banklehre durchlaufen hat. Was ich persönlich immer finde, was hilft, ist so eine gewisse Begeisterung für das Produkt. Also wenn ich sage, irgendwie Finanzen sind blöd und Banking gefällt mir nicht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, selbst, sage ich mal, in der Rekrutierungsabteilung von einem Fintech zu sitzen, weil idealerweise sollte ich ja neuen potenziellen Mitarbeitern gegenüber auch eine gewisse Begeisterung für das Produkt und für die Firma gegenüber zeigen.
Dann abschließend die letzte Frage. Welche Eigenschaften braucht es in deiner Position? Und hast du die quasi erlernt oder sind die intrinsisch?
Ich glaube, vieles kann man lernen und kommt mit Zeit. Ich glaube, das eine, was hilft in dieser Position und generell im Startup-Leben, ist so eine gewisse Toleranz für Volatilität. Und auch das ist sicherlich etwas, was man mit der Zeit lernen kann, aber ich glaube, ist auch so ein bisschen Typfrage. Also macht mir das Spaß, wenn ganz viele verschiedene Sachen auf einmal passieren und ich muss gucken, welche Bälle sind gerade in der Luft und welchen muss ich auffangen und welcher droht jetzt gerade runterzufallen. Das hat natürlich auch viel mit Lernen und Erfahrung zu tun, aber das ist so ein bisschen Typfrage. Macht mir das Spaß und finde ich das spannend oder ist das eine Art von Stress, die eher ungesund ist? Also deswegen, das ist für mich so eine Mischung. Ich glaube, was inzwischen auf meiner Position sicherlich auch ganz wichtig ist, was etwas ist, was man wahrscheinlich auch in großen Teilen lernt, ist natürlich Teamführung ist extrem wichtig und das Team zu unterstützen. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine Mischung aus viele Dinge muss man lernen und kommen mit Erfahrungen, aber man kann so gewisse Anlagen mitbringen, die helfen oder nicht. Etwas, was ich definitiv gelernt habe, insbesondere in der Beratungszeit, was ich glaube, was mir momentan nach wie vor sehr hilft, weil ich viele Themen habe, ist das Thema Projektmanagement. Also ich glaube, so Projektmanagement-Fähigkeiten zu besitzen, ist nie verkehrt. Das hilft einem, darüber nachzudenken, wie kann ich Probleme strukturieren. Es hilft einem, darüber nachzudenken, was muss als erstes passieren und was als zweites. Das ist etwas, das hilft, glaube ich, immer, wenn man das hat.
Gut. Und wenn man dir jetzt in den vergangenen 45 Minuten so zugehört hat, durchzieht deine Karriere ja ein gewisser roter Faden, der sich aber vermutlich erst in der Rückschau gezeigt hat, oder? Also Ausland, dann mit der Projekterfahrung durch die Eventveranstaltung, durch McKinsey. Offensichtlich fügt sich das dann ja dann doch auch zusammen. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du uns da auf diese Reise mitgenommen hast und jungen Menschen, die sich für diese Karriere in dem Fintech interessieren, auch einfach mal da mitgenommen hast, ihnen erzählt hast, wie das bei dir abgelaufen ist. Und wir haben gesprochen mit Katharina Lüth, sie ist Chief Client Officer und Manager Director bei Raisin. Ganz herzlichen Dank, Katharina. Ich habe sehr viel gelernt.
Vielen Dank, Christina, dass ich da sein durfte.